Radio Free FM präsentiert
die Radio Plattform. Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, und heute geht es in der Plattform zeitlich ganz, ganz weit zurück. Wir beschäftigen uns heute mit den Höhlen und der Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb. Ja, und dazu benötigt man natürlich einen Fachmann. Und das ist heute unser Gast, Rudolf Walter. Wir haben uns vor der Sendung abgesprochen, dass wir uns duzen. Und ja, ich möchte den Rudolf Walter mal ganz kurz vorstellen, bevor wir in die Materie der heutigen Sendung tiefer einsteigen. Gelernt hat Rudolf Walter Schreiner. Und dann hat er plötzlich die Liebe entdeckt vielleicht oder schon vorher gehabt und hat dann gesagt, nee, das ist nicht mein Lebensziel, ich möchte was anderes machen und hat dann an der Uni Tübingen studiert und zwar Altersurgeschichte und Quartärökologie. Und da ist schon die erste Frage an den Rudolf Walter. Was ist Quartärökologie?
Quartärökologie, glaubst du? Das ist, Quartärökologie ist die, der letzte Abschnitt, erdgeschichtliche Abschnitt, wo der Mensch mit auftaucht, bis der Eiszeiten, bis zur letzten Wiedererwärmung. Es geht also um die alte Steinzeit, um die Zeit der Jäger und Sammler.
Okay, und wie gesagt, du bist vom Schreiner, nach der Ausbildung warst du auch noch eine Zeit lang Schreinergeselle, zum frühgeschichtlichen Forscher geworden. Wie kommt man vom Schreiner zum frühgeschichtlichen Forscher?
Das Interesse war schon immer da an der Vergangenheit. Also nicht nur des eiszeitlichen Menschen, auch Mittelalter und alles. Aber mich haben viele Sachen interessiert. Arbeiten mit Holz finde ich immer noch ganz arg toll. Und zum Studieren, um Archäologe zu werden, da hat mir damals das Abitur gefehlt. Und da dachte ich, gehst du erstmal den einfacheren Weg und arbeitest du mit Holz. Und als mich dann das nicht losgelassen hat mit unserer Vergangenheit, dann habe ich halt Abitur nachgemacht hier in Ulm und habe dann in Tübingen mich eingeschrieben an der Uni auf dem Schloss.
Ja, du bist ja in Schelklingen geboren, also hier im weiteren Umkreis und Ulm-Falkenburg-Schule, Abitur nachgemacht und dann das Studium in Tübingen. Nach dem Studium oder warst du ja dann in verschiedenen Museen tätig? Und unter anderem war dein Wissensdurst so groß, dass du gesagt hast, nee, ich will nicht nur wissen, was bei uns hier in der Umgebung passiert ist, sondern ich möchte auch wissen, was in anderen Teilen der Welt passiert ist. Du warst in Australien, Neuseeland, Asien, Amerika. Was hast du dort gesehen? Was hast du von dort mitgenommen?
Reisen hat mich auch schon immer fasziniert. Am Anfang bin ich einfach nur gereist, um was von der Welt zu sehen. Während dem Studium habe ich dann unter anderem auch gegraben, zum Beispiel in Südthailand. Da war ich 3 Monate auf Grabung. Da fahre ich jetzt auch noch regelmäßig runter, weil natürlich auch viele Kollegen, mit denen ich studiert habe, aus Thailand dort forschen. Und ich treffe mich regelmäßig gerne noch mit denen oder mit Kollegen aus Kanada, die auch in Tübingen geforscht haben. Das ist auch so eine Verbindung, was Typisches von mir, solche Netzwerke halte ich gerne auf und schaffe es dadurch, so ein bisschen über den Tellerrand zu blicken, was ansonsten für mich schwierig ist, weil ich eben hier in der Gegend verwurzelt bin und mich hauptsächlich eigentlich für die Vor- und Frühgeschichte auf der Schwäbischen Alb interessiere. Und es gibt eben in Frankreich oder in Kanada oder in Asien auch Parallelen. Und das ist immer wichtig, dass man das sieht.
Du hast dein Studium abgeschlossen als Magister Artium. Was ist das?
Ja. Heute wäre ich ein Master. Master of Science. Also das ist sowas, was man in den naturwissenschaftlichen Fächern sonst auch mit einem Ingenieurstudium etwa vergleichen kann. Magister Artium bedeutet Herr der Künste. Und ich habe in der älteren Urgeschichte magistriert. Das heißt, es ist naturwissenschaftlich dort ausgerichtet. Ansonsten ist die Archäologie häufig den Kulturwissenschaften zugeordnet. Wir sind da in Tübingen ein bisschen stärker den Naturwissenschaften verpflichtet, weil wir aus der Geologie herauskommen und sehr viel mit physikalischen Methoden arbeiten oder mit Archäochemie und sonstigen Sachen. Und deswegen ist dort das Studium sehr, sehr naturwissenschaftlich ausgerichtet.
Das heißt aber mit anderen Worten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das Studium hört ein Leben lang nicht auf.
Nein. Das ist, je mehr man lernt, umso mehr erkennt man, dass man immer wieder neue Fragen bekommt mit jedem neuen Ergebnis.
Du hast nach deiner Studienzeit an verschiedenen Museen gearbeitet, unter anderem am Federsee-Museum in Bad Buchau. Jetzt ist das artverwandt mit dem, was du jetzt machst, oder war das Bad Buchau eine ganz andere Geschichte?
Bad Buchau ist ein Museum, das vor allen Dingen junge Steinzeit, das heißt frühe Ackerbauern und Bronzezeit ausstellt, weil dort Auffundstellen sind, die 2014 Welterbe geworden sind, die Pfahlbauten an den Oberschwäbischen Seen. Daneben präsentiert Bad Buchau aber auch Funde aus einer Quelle, aus der Schussenquelle bei Bad Schussenried. Diese Schussenquelle wurde 1866 gegraben und das war eine Freiwallenfundstelle, an der man Knochen von Rentieren, Elchen, Bären und Tieren gefunden hat, die man traditionell mit einem kalten Klima, mit der Eiszeit verbindet. Die lagen auch in eiszeitlichen Gletscherablagerungen. Es war klar, die stammen aus der Eiszeit. Aber man erkannte dort, dass diese Tiere nicht natürlich dort lagen, sondern dass sie von Menschen dorthin gebracht worden sind, dass die Menschen an den Knochen manipuliert haben, dass sie Werkzeuge draus geschnitzt haben. Und das war der Beginn der wissenschaftlichen Forschung in Deutschland, in Mitteleuropa, wo zum ersten Mal erkannt wurde, dass mit ausgestorbenen Eiszeittieren schon Menschen gelebt haben. Bis in den 1850er Jahren war man davon überzeugt, dass die Eiszeit Tiere eine separate Schöpfung waren und der Mensch erst in einem späteren Abschnitt mit einer neuen Schöpfung kam. Und an der Schussenquelle konnte bewiesen werden, dass Menschen und Eiszeittiere zusammengelebt haben. Und die war für mich natürlich ein gefundenes Fressen. Das ist eine der wichtigsten Fundstellen, die wir in Baden-Württemberg haben.
Tja, wir werden heute noch einige Dinge erfahren und hören, wo wir eigentlich als Laien uns das gar nicht so richtig vorstellen können. Und ich hoffe, der Rudi Walter wird uns da doch ein bisschen auf die Sprünge helfen und uns das eine oder andere erklären können. Bevor wir zu unserem heutigen maßgeblichen Thema kommen, zu den Höhlen- und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb, wollen wir das Ganze natürlich ein bisschen musikalisch lockern. Nicht mit der Musik aus der damaligen Zeit, dann werden wir nachher auch noch eine kleine Kostprobe hören, sondern mit Titeln aus der heutigen Zeit. Das ist einmal von der Gruppe Oceana Cry Cry, dann von Florian Horvath, Baby You Got Me Wrong. Ja, ich denke, dass man auch in der Wissenschaft einiges, vielleicht das eine oder andere, falsch sieht oder falsch bewertet, aber nicht nur in der Musik oder in der Wissenschaft gibt es immer wieder Fehler. Dazu sind wir alle Menschen. Und nach den beiden Musiktiteln geht es dann weiter mit unserem heutigen Gast Rudolf Walder über das Thema Höhlen- und Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb. Ja, jetzt wollen wir natürlich nichts mehr Falsches berichten, sondern wirklich an die Tatsachen gehen. Wir kennen jetzt den Menschen Rudolf Walder ein bisschen besser und deshalb können wir jetzt einfach mal einsteigen in die heutige Materie Höhlen- und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb. Für uns hier in Ulm natürlich besonders interessant sind auch 6 Höhlen im Aach- und Lohnetal, also in unserer nächsten Umgebung. Und da gleich die Frage an den Rudi Walder. Welche Höhlen sind das denn, die unter dem Schutz des Welterbes stehen?
Ja, das ist das Wichtige. 2017 sind diese 6 Höhlen Welterbe, UNESCO-Welterbe geworden. Und das sind im Lohnetal die Höhlen Vogelherdhöhle, Bocksteinhöhle und Hohle Stein Stadelhöhle.
Darf ich dich ganz kurz fragen? Vogelherd ist Niederstotzingen.
Niederstotzingen.
Die Bocksteinhöhle ist?
Asselfingen.
Okay.
Und Ramingen. Mhm. Die Gemeinden gehören noch mit dazu. Also das sind lauter verschiedene Gemeinden. Es sind auch 2 Landkreise. Und es sind nicht nur die 6 Höhlen, die gemeinsam unter diesem UNESCO-Welterbe zusammengefasst sind, sondern auch die Talabschnitte, diese einzigartige Fundlandschaft, die wir hier auf der Schwäbischen Alb haben und die eben auch eine sehr lange Forschungstradition hat. Und es dreht sich vor allen Dingen um die Schichten des sogenannten Orignacia, einer Kulturstufe um 40.000 Jahren vor heute, wo wir zum ersten Mal ziemlich sicher den anatomisch modernen Menschen hier in Mitteleuropa haben und Kunstwerke, Musikinstrumente und auch Hinweise auf sowas wie Religion.
Jetzt gibt es ja, wenn man so von Höhlen der Schwäbischen Alb spricht und fragt die Menschen, welchen Höhlen kennt ihr denn, dann kommen natürlich als erstes Bärenhöhle, Nebelhöhle, Falkensteiner Höhle, aber das sind von der Höhle her ganz andere Dinge, mit denen du dich ansonsten beschäftigst. Also Nebelhöhle, Bärenhöhle sind für dich jetzt nicht so relevant. Oder Bärenhöhle, weil man sagt, da wurden dann Knochen vom Bären gefunden. Also auch interessant. Oder sagst du, nee, also das ist nicht mein Fachgebiet.
Also die Bärenhöhle ist tatsächlich auch eine sehr, sehr interessante Höhle, die auch sehr viele Funde im 19. Jahrhundert geliefert hat. Allerdings gab es auch eine Fälschung in der Bärenhöhle, die die Funde in Verruf gebracht hat. Die Bärenhöhle ist an sich seither aber eine klassische Schauhöhle mit Tropfsteinen, die die Besucher deswegen aufsuchen, so wie die anderen Höhlen, wie die Nebelhöhle oder auch die Leichinger Tiefenhöhle zum Beispiel in unserer Nähe, Schauhöhlen sind, wo die Besucher in die Erde reingehen können, Tropfsteinformationen bewundern können und das Höhlenerlebnis haben. Diese Höhlen, die Welterbe geworden sind, da ist nur der Hohlefels, eine traditionelle Schauhöhle, auch seit 1870, mit sehr geringem Tropfsteinschmuck, aber einer sehr, sehr großen Höhlenhalle, die an sich vom Höhlenerlebnis sehr beeindruckend ist. Das Wichtige dort ist aber, dass in diesen Höhlen sich Sedimente abgelagert haben, also Steine und Erde gefangen wurde. Wir sprechen da von Sedimentfallen, vor allen Dingen aus der Eiszeit, aus den letzten Hunderttausenden von Jahren. Da ist sehr viel von den Höhlendecken zum Beispiel verbrochen und hat Dinge, die auf dem Boden lagen, zugedeckt. Und wir können da jetzt Schicht um Schicht runtergraben und finden dann Hinterlassenschaften von Menschen oder von Tieren, die die Höhle zwischendurch aufgesucht haben.
Gibt es da jetzt Höhlen, wo der Otto-Normalbürger Zugang hat und Höhlen, wo nur für die wissenschaftlichen Zwecke freigegeben sind?
Im Achtal haben wir auch 3 Höhlen, neben den 3 genannten Lohnetalhöhlen. Das ist die Sirgensteinhöhle, die Geisenklösterle Höhle und der Hohlefels in Schäklingen und die anderen beiden in Blaubeuren. Von denen ist der Hohlefels und die Geisenklösterle Höhle vergittert, nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. Man kann sie von außen betrachten oder den Hohlefels kann man während der Sommersaison von 1. Mai bis 31. Oktober von mittwochs bis sonntags zu den Öffnungszeiten besuchen. Ansonsten sind die Höhlen vergittert, um die Fundschichten darin zu schützen vor Raubgräbern oder vor Leuten, die unwillentlich Dinge sonst zerstören würden, die Wände beschmieren oder Sachen wegmachen. Die Sirgensteinhöhle ist eine Ausnahme. Diese Höhle ist nicht vergittert, weil sie im Privatbesitz ist. Die gehört mit dem Wald der Familie Markle. Und diese Höhle ist aber auch teilweise gesperrt für den Besucherverkehr, wenn Vogelbrut an der Höhle ist, zum Beispiel Wanderfalken, oder in der Winterszeit, wenn dort Fledermäuse überwintern. Im Winter sollte man generell nicht in die Höhlen gehen, weil sonst die Fledermäuse aufwachen und dann keine Nahrung finden und verhungern.
Sind diese Höhlen jetzt, wenn man vom Wissenschaftlichen ausgeht, voll entdeckt? Oder ist es so, dass man dort auch weiterhin nach bestimmten Funden sucht?
Ja, sie sind nicht komplett ausgegraben. Das ist ein Kriterium der UNESCO. Die UNESCO stellt die Fundstellen unter den Schutz, ihren Schutz. Und das bedeutet, dass es dort noch was zu schützen gibt, eine ausgegrabene Höhle. Als solche könnte nicht unter den Schutz der UNESCO gestellt werden. Also in diesen 6 Höhlen, die unter den UNESCO-Schutz gestellt worden sind, weil man dort einzigartige Funde gemacht hat, gibt es noch intakte Schichten, die für nachkommende Generationen, für neue wissenschaftliche Fragestellungen relevante Ergebnisse liefern können. Und deswegen stehen die unter dem UNESCO-Schutz.
Kann man unterscheiden bei den Höhlen, dass man sagt, in der einen Höhle haben wir mehr Tierknochenfunde gefunden, in der anderen Höhle meinetwegen Musikinstrumente oder andere Dinge. Ist das irgendwo differenziert oder kann man sagen, nee, in allen diesen Höhlen hat man sowohl das eine als auch das andere gefunden?
Der Grund, warum ausgerechnet diese 6 Höhlen von zig Höhlen auf der Schwäbischen Alb ausgewählt wurden, ist das Verbindende. Wir haben dort Fundschichten um 40.000 Jahre und alle diese Höhlen haben aus diesem Zeitfenster wichtige Funde geliefert, unter anderem figürliche Darstellungen aus Mammutelfenbein, geschnitzte Tierfiguren, das haben wir in 3 dieser Höhlen, und Schmuckobjekte aus Mammutelfenbein, die typisch sind für diese Zeitstellung um 40.000 Jahre, typische Waffen und Werkzeuge noch und zum Teil auch Musikinstrumente. Wir haben 8 Flöten aus 3 dieser Höhlen. Und weil wir eben in jeder dieser Höhle zum Beispiel Elfenbeinperlen haben, deswegen sind diese Höhlen ausgewählt worden.
Was in diesen Höhlen gefunden wurde, da hat der Rudi Walter ein paar Dinge mitgebracht. Jetzt ist es natürlich bedauerlich, dass wir im Radio und nicht im Fernsehen sind. Also man kann es nur beschreiben und leider nicht sehen, aber wir versuchen das ein bisschen rüberzubringen. Was kann man mit dem einen Fundstück machen, was kann man mit dem anderen machen? Aber das erst nach den beiden nächsten Musiktiteln. Und da gibt es eine Gruppe, die nennt sich die Asteroids, also beinahe auch passend in die Sendung. The Sun Don't Shine No More. Es gab ja in dieser Zeit oder früher mal eine Zeit, wo die Sonne kaum gescheint hat, also passt auch hier rein. Und dann noch von der Gruppe Ski und Tim, It's Cold Outside, auch das passt, in der Eiszeit war es nicht gerade warm. Und nach diesen beiden Musiktiteln geht es dann weiter mit der Plattform hier und unserem Gast Rudolf Walter mit dem Thema Höhlen und Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb. Ja, weiter geht es mit der Plattform und unserem Gast Rudolf Walter. Und jetzt wollen wir tatsächlich weit, weit in die Vergangenheit gehen, nämlich 40.000 Jahre zurück. In dieser Zeit schufen Menschen in diesen genannten Höhlen schon figürliche Kunst und besonders bekannt ist wohl der Löwenmensch. Und da die Frage an den Udi Walter: Höhlenmensch, wie alt, wo gefunden?
Ja. Der Löwenmensch, der wurde in einer Höhle gefunden, im Hohle Steinstadel im Lohnetal. 1939 die ersten Teile und dann in den 2000er bei Nachgrabungen jetzt noch viele andere Einzelteile dieser in über 200 Bruchstücke zerbrochenen Figur. Das Original ist übrigens hier in Ulm im Museum ausgestellt. Eine wunderschöne Figur, 31 cm groß, aus einem Mammutstoßzahn, mit Steinwerkzeugen geschnitzt.
Und es ist phänomenal, wenn man das sieht, mit welchen primitiven Werkzeugen hier solche künstlerischen Sensationen eigentlich gearbeitet wurden. Du hast ein paar Dinge mitgebracht. Jetzt, wie gesagt, leider können wir es nicht zeigen, aber wir versuchen es mal akustisch rüberzubringen. Der Rudi Walter hat also unter anderem, und das ist besonders schade, dass man das nicht sieht, einen Oberschenkelknochen eines Wollnashornes mitgebracht. Der Knochen ist halben Meter?
Ja, der hat ungefähr 60 Zentimeter.
60 Zentimeter und ein Gewicht von?
Von etwa 5 Kilogramm. Er ist nicht versteinert, er ist ein bisschen verfärbt, weil der Knochen stammt nicht aus einer Höhle hier von der Schwäbischen Alb. Der stammt vom Grund der Nordsee, von der sogenannten braunen Bank, wo sehr viel Eisenoxide im Schlamm sind. Die haben den so braun verfärbt. Und vor ungefähr 40.000 Jahren, da konnten die Nashörner, da wo heute der Ärmelkanal ist, Gras fressen, weil wir da mitten in der Eiszeit sind und durch das viele in Eis gebundene Wasser der Meeresspiegel um 100 Meter tiefer war.
Also wie gesagt, ein gigantischer Knochen. Da sieht man, wie groß die Tiere gewesen sein müssen. Oder wenn man den Knochen zieht, den Oberschenkelknochen dieses Tieres, was kann man sagen, wie groß war das Tier ungefähr?
So ein Wollnashorn hat eine Schulterhöhe von etwa 1,70 Meter, 1,80 Meter, maximal 1,90 Meter. Das heißt so etwas größer wie ein schweres Kaltblutpferd. Kann man auch wunderschön, wenn man einen Oberschenkel von einem Pferd daneben hält, sehr schön sehen, wie mächtig diese Tiere waren. Und das Wollnashorn ist nicht das größte Tier der Eiszeit. Wir haben ja auch Mammute hier, die eine Schulterhöhe von über 3 Metern haben.
Du hast unter anderem auch ein Musikinstrument mitgebracht, eine Flöte aus Elfenbein.
Wir haben in diesen Welterbehöhlen auf der Schwäbischen Alb mittlerweile Fragmente von 8 Flöten, die meisten aus Vogelknochen, aber es gibt auch Flöten, die aus Mammutstoßzahn geschnitzt worden sind. Und diese Flöten wurden hier zum ersten Mal so in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts von Friedrich Seeberger aus Ulm nachgebaut, der die wunderschön spielen konnte. Ich kann es leider nicht so gut. Aber man kann auf diesen Flöten alles spielen, was man auf einer heutigen Blockflöte spielen kann. Man kann auch einen Balg aus einer Birkenrinde anbringen, dann klingt sie wie eine Schalmei. Da gibt es heute Musikarchäologen, die diese Flöten nachbauen, die, wenn sie kein Mundstück haben, Mundstücke mit Mitteln, die damals zur Verfügung standen, anbauen und dann ausprobieren, was könnten die Leute damals gespielt haben.
Wenn ich diese Flöte jetzt sehe, die ja dann verschiedene Löcher hat, wie haben die die Löcher reingebohrt? Bohrer gab es ja damals nicht.
Es gibt Bohrer aus Feuerstein in dieser Zeit. Das sind Feuersteinsplitter, sogenannte Klingen, an die Spitzen angebracht worden sind, mit denen man wunderschön in Stein oder in Knochen oder in Holz bohren kann. Die Löcher in den Vogelknochenflöten sind allerdings eingeschabt. Die sind mit einer Kante dieses Feuersteins eingehobelt, eingeschabt, damit sie einen möglichst feinen Rand kriegen, der dann den Luftstrom brechen kann, damit es eben einen Ton erzeugt.
Es ist schon gigantisch, wie die Menschen damals überhaupt auf die Idee gekommen sind, aus so einem Teil ein Musikinstrument zu machen. Jetzt natürlich jetzt meine laienhafte Frage, war dieses Instrument zu Musik? Weil Musik kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute damals wussten, was Musik ist. Oder war es vielleicht auch eine Möglichkeit, sich auf eine gewisse Entfernung zu verständigen?
Wir lesen aus den Funden. Das heißt, wir haben im Prinzip die Abfälle, die die Menschen zurückgelassen haben in einer Fundstelle und müssen versuchen, ihr Leben daraus zu rekonstruieren. Und dazu ziehen wir häufig Analogien. Unser Denken heute, das Kunstverständnis, Kunst um der Kunst willen, Musik um der Schönheit willen, wird häufig übertragen auf die Zeit vor 40.000 Jahren oder der entsprechenden Funde. Das kann man nicht so ohne weiteres. Allerdings bewege auch ich mich hier im Bereich der Theorie. Wenn ich sage, wir haben zum Beispiel bei den Aborigines in Australien oder bei den Inuit ähnliche Musikinstrumente gefunden und dort hat Musik häufig auch andere Bedeutungen, spirituelle Bedeutungen, das Kommunizieren mit Geistern, das Kommunizieren mit Naturereignissen, man ruft den Wind oder man ruft die Ahnen. Das ist genauso eine Spekulation, wie wenn ich sage, die Menschen musizieren um der Musik willen. Wir gehen stark davon aus, dass diese figürlichen Darstellungen nicht geschaffen worden sind, rein um der Schönheit willen, sondern eine Bedeutung haben. Dafür sprechen viele Verzierungen auf diesen Figuren zum Beispiel. Die Komplizität der Musikinstrumente, der Flöten aus Elfenbein zum Beispiel, spricht dafür, dass die Menschen schon lange Musik gemacht haben und dass Musik ein sehr essentieller Bestandteil ihres Lebens war. Aber welche Töne sie gespielt haben oder was es genau für sie bedeutet haben, werden wir aus den Funden nicht lesen können. Das Tolle ist, dass wir erst eigentlich vor wenigen Jahrzehnten erkannt haben, dass die Menschen schon Dinge gemacht haben, die über das, was man fürs alltägliche Überleben braucht, hinausgehen und das in einer Zeit, die wir uns sehr unwirtlich, sehr kalt, sehr lebensfeindlich vorgestellt haben. Und da haben die Leute Zeit, aus einem Stoßzahn eine Figur zu schnitzen, für die wir heute, wenn wir das mit diesen Werkzeugen versuchen nachzumachen, hunderte von Stunden brauchen.
Wenn man es überhaupt hinbekommt.
Wenn man es hinbekommt, wenn man geschickt ist.
Jetzt ist natürlich auch die Frage, in der damaligen Zeit haben sich die Menschen doch auch irgendwo unterschieden. Wir haben jetzt, so wie du sagst, in unseren Höhlen Toninstrumente gefunden. Wir haben vielleicht die eine oder andere Waffe gefunden. Jetzt gibt es zum Beispiel in Frankreich, Spanien, nach meinem Wissen, Wandmalereien. Mir ist es nicht bekannt, dass wir hier in einer unserer Höhlen in der Umgebung eine Wandmalerei gefunden haben.
Ja. Wir haben im Mittelmeerraum und auch in Russland wunderschön bemalte Höhlenwände aus ähnlicher Zeitstellung. Zu nennen ist zum Beispiel die Grotte Chauvet in der Ardèche in Frankreich, die auch unter dem UNESCO-Welterbeschutz steht, mit wunderschönen Felsbildern einer festen Kunstinstallation, anders wie unsere mobilen Kunstwerke hier in den Höhlen. Es gibt aber jetzt auch neue Forschungsergebnisse aus dem Hohlefels zum Beispiel, wo Pigmentsteine, also Eisenoxiderden, habe ich auch einen mitgebracht, von denen Pulver abgeschabt wurde. Und dieses Pulver gibt eine wunderschöne rote Farbe, wenn man die zerreibt. Mhm. Und wir haben mittlerweile aus dem Hohlefels 700 solcher Pigmentsteine und von denen trägt etwa ein Drittel Reibespuren. Das heißt, Farben wurden hergestellt. Wir kennen bewegliche Stücke, die Farbspuren tragen, Steine mit Punkten und so. Wandmalereien kennen wir aus unserer Gegend tatsächlich noch nicht. Das kann zum einen an den Erhaltungsbedingungen liegen. Wir haben hier ein kälteres Klima wie im Mittelmeerraum. Die Höhlenwände platzen in der Eiszeit sehr häufig ab, weil eben Wasser in den Ritzen und Spalten gefriert und dann die Felswände abspringt und diese Wandstücke würden dann im Boden drin liegen. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aus irgendeinem Grund, dass die Leute in unserer Gegend vielleicht die Wände nicht bemalt haben. Vielleicht haben sie eben lieber diese Kleinkunstwerke gemacht, diese beweglichen Kunstwerke, muss man sagen. Wenn man sie anschaut, sind das keine kleinen Kunstwerke, die sind so beeindruckend von ihrer Schönheit, dass es sehr, sehr große kleine Kunstwerke sind.
Das heißt aber auch, das Gestein in diesen unseren Höhlen, ich nenne das einfach jetzt mal unsere Höhlen, hat dafür mitgesorgt, dass diese Funde relativ oder zum größten Teil sehr gut erhalten sind.
Das ist tatsächlich der Grund, warum wir auch von Höhlenmenschen früher gesprochen haben, weil eiszeitliche Funde sich besonders gut in Höhlen erhalten, weil in dieser Zeit am meisten in der Höhle verbricht und die Dinge schnell zudeckt und dadurch gut konserviert. Zudem sind die Höhlen aus Kalkgestein und dadurch ist das Wasser kalkgesättigt und löst den Knochen nicht so stark an, wie wenn jetzt ein Knochen auf dem Acker liegt, wo wenig Kalk im Sediment ist und der Knochen dann schnell vom Wasser ausgelaugt wird und zerfällt. In Höhlen erhalten sich Knochen besonders gut und deswegen konnte man da eben Dinge aus der Eiszeit besonders gut finden, was früher zu diesem falschen Namen Höhlenmenschen geführt hat.
Jetzt gab es bei uns im Ach- und Lohnetal in der Tierwelt Mammuts, Rentiere, Wollnashörner, Tiere, die heute hier völlig unbekannt sind. Jetzt natürlich die hypothetische Frage, warum gab es sie damals und warum gibt es sie heute nicht mehr?
Diese Tiere sind Spezialisten. Das sind überwiegend Grasfresser. Also wir haben riesige Herden in der Eiszeit von grasfressenden Tieren wie Rentieren, Mammuten und Wollnashörnern und Seigantilopen und Moschusochsen. Und die fressen Unmengen von Gras. Und das ist in der Eiszeit die ideale Landschaft für Grassteppen. Wir sprechen da auch von Mammutsteppe heutzutage, weil der Sonnenwinkel hier sehr viel steiler ist wie in Sibirien, bei ähnlichen Temperaturen, wie wir sie heute in Sibirien haben. Und das sorgt dafür, dass Bäume hier nicht wachsen können und dadurch die Gräser einen riesigen Lebensraum haben und eben auch längere Sommer wie in Sibirien und unheimlich gut wachsen können und dadurch diese großen Herden ernähren können. Als sich dieses Klima verändert und diese Steppen zuwachsen mit Buschwerk und mit Bäumen, finden diese hochspezialisierten Grasfresser nicht mehr genügend Nahrung, weichen dann in Gebiete aus, wo es diese Kältesteppen noch gibt. Die sind aber heute überwiegend in nördlichen Breiten, wo die Sommer kürzer sind und die Landschaft nicht so produktiv ist. Und wenn ein Tier 6 Tonnen wiegt und jeden Tag 250 Kilo Gras braucht, dann findet es dort nicht mehr die idealen Bedingungen. Mammute können sich in bestimmten Gegenden in Sibirien noch halten bis vor etwa 5000 Jahren, aber sie werden zunehmend kleiner. Zwergformen auf Inseln, beispielsweise auf der Wrangelinsel, zunehmend kleiner und eben auch zunehmend stärker isoliert und dadurch vermehren sie sich nicht mehr so gut, sind anfälliger und sterben dann aus. Zudem kommt wahrscheinlich auch noch ein Jagddruck durch die eiszeitlichen Menschen.
Dann kann man also quasi sagen, es gab nicht nur eine Völkerwanderung, sondern auch eine Tierwanderung von Süd nach Nord. Bevor wir uns zum Schluss noch damit beschäftigen, was in der heutigen Forschung möglich ist, was noch offen ist, die letzten beiden Musiktitel, das ist einmal Christopher Owens, Here We Go, und Mina Teindl, Too Loud. Und dann hören wir uns nochmals zur Plattform über das Thema Höhlen und Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb. Ja, wir sind auf der Zielgeraden in unserer heutigen Plattformsendung mit Rudolf Walter und dem Thema Eiszeit, Kunst und Höhlen auf der Schwäbischen Alb. Rudi, wie weit ist heute die Forschung? Wie genau kann sie bestimmen, was in der damaligen Zeit geschehen ist? Was ist noch unentdeckt? Welche Rätsel sind noch nicht gelöst?
Naja, wenn man so schaut, was wir die letzten 200 Jahre herausgefunden haben, seit 1850, wo überhaupt nicht bekannt war, dass es in der Eiszeit schon Menschen gab, bis heute sind wir sehr, sehr weit gekommen, so weit man kommen kann, aus dem Abfall der Menschen zu lesen. Wir können die Umwelt in den Fundstellen sehr gut rekonstruieren, über Blütenstaub, den wir finden, über die Knochen der Tiere, die gelebt haben. Wir machen Eisbohrkerne, wo wir die Jahrestemperaturen, die durchschnittlichen Jahrestemperaturen in den verschiedenen Phasen der Eiszeit sehr gut rekonstruieren können. Aber wir haben natürlich mit jedem neuen Fund mehr neue Fragen, als wir Antworten finden. Und wir haben sicherlich auch Grenzen, an die wir stoßen mit diesen Methoden, die wir heute haben. Über die Gefühlswelt dieser Menschen werden wir wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wenig sagen können. Da ist schon so eine Äußerung wie, dass die Menschen eine Art Religion hatten in der Eiszeit vor 40.000 Jahren hier in der Gegend, schon eine ganz tolle Aussage, die wir stützen auf diese übernatürlichen Figuren wie den Löwenmenschen. Halb Löwe, halb Mensch ist etwas, was die Menschen auch damals nicht sehen konnten. Höhlenlöwen gab es wohl, Menschen gab es auch, aber ein Mischwesen, da steckt eine Geschichte dahinter. Ein Mythos oder sowas, wo wir Religion dazu sagen. Wir werden die nächsten Jahre sicherlich auch neue Methoden haben, deswegen schützen wir die Fundstellen, damit wir auch später noch was zum Forschen haben, zum Überprüfen haben. Wir haben zum Beispiel die letzten Jahre sehr viel mit Gentechnik neue Aussagen treffen können. Zum Beispiel wissen wir heute, dass Neandertaler und anatomisch moderne Menschen keine unterschiedlichen Arten sind, die nicht miteinander kreuzbar sind, sondern wir wissen, dass auch die Neandertaler uns Gene vererbt haben, dass es durchaus eine Art ist, die sehr, sehr eng mit uns verwandt ist. Über Gene, die man aus diesen Knochen extrahieren konnte, was wir vor 30, 40 Jahren noch nicht für möglich hielten. Heute sind wir sogar schon in der Lage, dass man winzige DNA-Spuren im Sediment finden kann und sagen kann, hier waren Menschen.
Ja, das ist ein toller Abschluss. Ich bedanke mich, dass du hier warst. Das war eine sehr interessante Sendung. Ich denke, dass wir jetzt einiges Neues erfahren haben, zumindest geht es mir so. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Am Mikrofon war Klaus Strobel und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.